Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast Lipidem Talk und natürlich auch auf YouTube. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute gibt's ein kleines bisschen eine spezielle Folge, denn heute darf nicht ich interviewen, sondern heute werde ich interviewt. Ich bin Gast beim Podcast Süß und Essgestört von der lieben Caro und der lieben Claudia, die ein Mentoring-Programm für Essgestörte auf die Beine stellen. Und heute geht es tatsächlich primär ums Thema Essstörung, aber auch ums Thema Lipödem. Denn ganz, ganz viele Frauen mit Essstörung leiden ja auch an Lipödem oder eben andersrum, ist ja ganz oft der Fall. Und da wurde ich sozusagen gefragt, ob ich ein bisschen so von meinen Erfahrungen berichten darf oder möchte. Und da dürft ihr jetzt richtig gespannt sein. Ich war tatsächlich schon lange nicht mehr auf der anderen Seite des Interviews und war tatsächlich ein kleines bisschen aufgeregt, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach mal nur zu sprechen, zu erklären und natürlich auch irgendwo anderen wiederum auch Mut machen zu dürfen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und würde sagen, wir legen direkt los. Wie gesagt, das Intro ist vom Podcast Süß und Essgestört von der Claudia und der Caro und ich freue mich und bin sehr gespannt, wie euch die Folge gefällt.
Hallo Caro!
Hello, Claudi. Hello, hello. How are you?
Ja, ganz gut. Wenn ich aus dem Fenster schaue, nicht mehr so gut, weil es ist ganz schön kalt. Ich trage, es ist Juni. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon etwas später. Aber ich trage einen Wollpullover, weil es so kalt ist. Caro, wie geht es dir? Ich habe gesehen, du trägst ein ganz schönes T-Shirt heute.
Ich trage unser 50-Club-Shirt. Und bei uns im Saarland, ich bin gerade im Saarland bei meinen Eltern, ist es tatsächlich erstaunlicherweise eigentlich ganz schön. Auch jetzt noch mal ein bisschen bewölkt. Aber sonst, heute Morgen hat die Sonne gescheint. Es war einfach nur schön, balsam für die Seele. Na, aber schön. Sonst auch alles gut.
Wunderbar. Yes. Ja, Caro, wir sind natürlich heute mal wieder nicht zu zweit, sondern wir haben uns wieder einen Schmankerl eingeladen aus dem tiefsten Süden von Deutschland. Heute haben wir die liebe Tina zu Gast. Tina, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, selbstverständlich. Ich schaue auch gerade mal schnell aus dem Fenster. Bei uns ist Wind und Sonnenschein. mal was ganz Neues, was ganz anderes, weil normalerweise regnet es irgendwie dieses Jahr nur bei uns im Schwarzwald. Ich bin die Tina Schwarz. Ich bin Lipidem-Coach, Ernährungsberaterin, Jumping-Health-Trainerin. Ach, keine Ahnung. Ich habe mittlerweile so viele Sachen gemacht und Schulungen und Zertifikate und überhaupt sowieso, dass ich gar nicht mehr alles aufzählen will. Wer bin ich? Was mache ich? Ja, mein Name wisst ihr. Ich werde 38. Bin hier auch, weil es wahrscheinlich ums Thema Essstörung geht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich bin hier eingeladen worden. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Aber ich bin ja für jede Schandtat zu haben. Von daher freue ich mich mal, nicht in meinem eigenen Podcast und YouTube aufzutreten, wo ich quasi die führende Position übernehme, sondern ich bin heute sozusagen die Person, die ausgefragt wird. Und das ist auch mal schön. Das gab es nämlich schon ganz lange nicht mehr. Und ich freue mich jetzt, was ihr alles so von mir wissen wollt. Also legt los!
Ja, also das Thema finden wir natürlich sehr spannend. Also wir haben schon länger jemanden gesucht, der uns da was zu Lipödem sagen kann. Und wie du gerade schon selber erwähnt hast, bist du natürlich in deiner Rolle hier auch als Essgestörte unter Essgestörten. Und Genau, weil Lipödem und Essstörung ja gerne zusammenhängen, möchten wir gerne heute darüber reden. Und meine erste Frage ist aber erstmal, was ist eigentlich genau ein Lipödem für alle, die es nicht so genau wissen?
Genau, ein Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung, die hauptsächlich Frauen betrifft. Es gibt mittlerweile über rund 4 Millionen Frauen in ganz Deutschland, bei denen es quasi diagnostiziert ist. Dunkelziffer wollen wir gar nicht drüber sprechen, weil ich glaube, es laufen sehr, sehr viele Frauen rum, die es gar nicht wissen. Ich war auch ganz lang ich habe damit gar nicht gerechnet und habe immer gedacht, das gehört so, das ist so. Die betroffenen Stellen ist meistens Arme und Beine. Bei vielen fängt es an den Beinen an. Dann geht es irgendwann mal, wenn es dumm läuft, in Richtung Arme. Und mittlerweile ist man sich auch gar nicht mehr so einig, ob nicht auch andere Körperpartien davon betroffen werden können. Insbesondere dann, wenn eben schon Liposuktionen durchgeführt wurden, hört man und liest man und kriegt man auch ganz oft mit, dass sich das Fett umverteilt. Ob das jetzt ein Lipfett ist oder nicht, ist immer schwer zu sagen. An sich ist es sowieso schwierig, die Diagnose festzustellen, weil die Krankheit sehr, sehr unbekannt immer noch ist und viele Ärzte einen immer nur als adipös abstempeln und man halt so Sätze, ne, kriegen ja die Essgestörten auch manchmal so mit, essen sie weniger, machen sie mehr Sport Und so hat es bei mir eigentlich auch angefangen. Damals hatte ich noch kein Lipödem. Bei mir ist es mit der Essstörung ganz anders losgegangen. Aber um eure Frage zu beantworten, Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht heilbar ist, die je nachdem, wie stark sie ausgeprägt ist, auch sehr schmerzhaft sein kann, sehr bewegungseingeschränkt, mit Bewegungseinschränkungen auch mit einhergeht. Sprich, die Betroffenen haben meistens auch wirklich große Herausforderungen im Alltag. Meistens auch dann, wenn eben zusätzlich noch Übergewicht mit reinspielt, weil vielleicht eben auch emotionales Essen oder eine Essstörung mit dabei ist. Ja, und das Ganze ist natürlich im Zusammenspiel so ein bisschen die Worst-Case-Geschichte, denn natürlich jedes Kilo, was wir mehr wiegen, egal ob wir ein Lipödem haben oder nicht, ist natürlich für die Gesundheit, für die Gelenke, ne, wissen wir alle, nicht gut. Und oftmals wird das halt so ein bisschen klein gehalten, dass man halt einfach nur abnehmen soll. Aber das Lipfett an sich, die Krankenfettzellen, die gehen eben nicht weg. Das Einzige, was man machen kann, ist eben eine Liposuktion, was eben auch nicht jede Frau möchte. Und dementsprechend ist das immer so ein bisschen schwierig, den perfekten, passenden Weg zu finden. Und dementsprechend habe ich einfach meine eigene Erfolgsgeschichte geschrieben. Damals, als ich 110 Kilo hatte, habe ich abgenommen, obwohl jeder gesagt hat, sie können nicht abnehmen, maximal 5 Kilo. Ja, ich habe es trotzdem einfach gemacht. Und habe dann jetzt erst vor kurzem tatsächlich auch die Liposuktionen angegangen, aufgrund vieler gesundheitlicher Themen, die bei mir noch mit reinspielen. Und kann jetzt sozusagen beide Seiten verstehen oder beziehungsweise auch nachvollziehen, weil ich sehr, sehr lang den konservativen Weg gegangen bin, sprich ohne OP, und jetzt eben auch die OP-Seite nachvollziehen kann und weiß, dass das auch kein Zuckerschlecken sozusagen ist. Ich hoffe, ich habe alles beantwortet. Es gibt so viel dazu zu sagen, es ist so crazy.
Darf ich direkt einmal reingrätschen? Und zwar, also erstmal super interessant. Ich finde es total wichtig, dass du das Thema angehst. Genau wie so das Essstörungsthema, genau das, was du sagst. Alles, was stigmatisiert ist, erstmal an die Oberfläche zu bringen. Mir kam direkt so ein Gedanke, ob halt eben so das ganze Thema Lipödem, du hast es gerade eben schon mal selbst erwähnt, es wird vielleicht abgetan mit, nimm halt ab, ess halt weniger, bla bla bla, ne? Mach mehr Sport, mach mehr Krafttraining, damit alles irgendwie vielleicht straffer ist. Mhm. So ein bisschen vielleicht, so blöd sie an, aber ähnlich wie so ADS, dass man auf einmal sagt, ach, das wird jetzt ja jedem diagnostiziert, ne? So nach dem Motto, ach, du hast Lipödem, du hast vielleicht Zellulite oder sonst was. Das wäre jetzt so echt so eine Frage bei, also einfach für mich, ab welchem Punkt merke ich denn, dass es vielleicht wirklich nicht irgendwie normal ist? Also, dass ich zwar Sport mache, vielleicht normal esse. Eine Freundin von mir hatte das, eine sehr gute, sagt selbst, sie ist eigentlich wie eine 34, eine 36, also vom Essen her. Und sie ist aber von ihren Hüften und sonst was halt eine 38, 40 und hat jeden Tag Krafttraining gemacht. Und man hat es wirklich einfach nicht gemerkt, dass sich etwas verändert. Also, wo ist da so dieser Grad, wo man sagt, lass es vielleicht mal auf Lipödem irgendwie testen. Mhm. Das würde mich einfach total interessieren.
Also grundsätzlich, es gibt zwei optische Erscheinungsbilder, sage ich jetzt mal, die sehr ähnlich sind. Das eine ist das Lipödem und das andere ist die Lipohypertrophie. Es ist optisch im Prinzip genau das Gleiche. Man spricht dann eben von diesem, ne, im Stadium 1 hat man so ein Reiterhosen, so ein bisschen, ja, voluminösere Beine, der Po ist auch meistens ein bisschen mit betroffen. Das Hauptmerkmal eines Lipödems sind die Schmerzen, sind die Beschwerden, sind zum Teil auch Wassereinlagerungen, sind eben schwere Beine, stechende Beine, schnelle Hämatome, manchmal von den kleinsten Berührungen. Wie oft habe ich mir abends die Hose ausgezogen und gedacht, wo kommt denn der jetzt her? Ne? Komplett alles voller blauer Flecken bei den kleinsten Berührungen. Ich weiß noch, wie mein Partner mir mal abends, ne, wenn man dann so Arm in Arm liegt, mal hier so hinten am Arm streichelte und das ging halt zum Schluss gar nicht mehr vor meinen Liposuktionen und vor der Straffung an den Armen, weil das einfach unfassbar wehgetan hat. Also diese Berührungsempfindlichkeit war bei mir sehr extrem. Ich konnte zum Schluss auch kaum noch irgendwie seitlich liegen, weil die Oberschenkelinnenseite auf Innenseite ja quasi war und das halt unfassbar wehgetan hat und unangenehm war, sodass ja viele Sachen im Alltag einfach massiv eingeschränkt worden sind. Und aufgrund dessen die Frauen ja auch hauptsächlich dann, ne, mit Kompression, mit Lymphdrainage etc. pp. Versorgt werden, das wäre so der konservative Weg. Das heißt, auch Ernährung muss man natürlich schauen, mit Sport, da ganz klar, Psychologie, also die Psyche muss auch irgendwo mit untergebracht werden, weil der Kopf natürlich immer auch eine der größten Baustellen irgendwo ist. Wenn man keine Schmerzen hat und einfach nur das optische Erscheinungsbild hat, dass man ein bisschen breiter unten ist, dann ist es eine Lipohypertrophie und dann bringt auch keine Kompression was, dann bringt auch Lymphdrainage nichts. Dann hat man aber, wie gesagt, auch keine Beschwerden oder irgendwelche Geschichten, wo man sagen muss, da muss man reagieren. Dann ist man halt einfach optisch nur so.
Und darf ich da ganz kurz fragen, wie war das zweite Wort, was du gesagt hast?
Lipohypertrophie.
Und das heißt
noch
genau was?
Noch ein besonderes Wort. Nochmal?
Was genau heißt das?
Das ist einfach auch eine krankhafte Fettverteilungsstörung, aber eben ohne Schmerzen. Also eigentlich passt das Wort Lipödem auch nicht richtig, weil Ödem ist ja immer was, wo Wasser sich anlagert. Das ist ja beim Lipödem, muss es nicht zwingend mit Wassereinlagerungen zu tun oder einhergehen. Ein Ödem ist was, wo wirklich mit Wassereinlagerungen zu tun hat. Und beim Lipödem ist es eigentlich, es sind eher die Fettverteilungen, die quasi da nicht stimmen oder die Fettzellen, die quasi anfangen, ja, ich sage immer auf gut Deutsch, blöd zum Tun, ne, und sich quasi mutieren. Ich weiß auch nicht, wie man genau dazu sagt. Auf jeden Fall verändern die sich und werden eben auch schmerzhaft und also wenn die größer werden, drückt das eben auch auf Nerven etc. pp. Und Entzündungsprozesse werden gefördert und so weiter und so fort. Und das unter anderem löst eben auch diese Beschwerden aus. Man ist leider immer noch nicht so weit in der Forschung, dass man sagen kann, was genau passiert da im Körper. Man hat nur eben, und das hat man bei mir auch ganz, ganz deutlich gesehen, als man mir die Arme gestrafft hat, hat man ja auch den Teil, der rausgeschnitten wurde, und das war wirklich so ein komplettes Schnitzel, das bei mir weggenommen wurde. Ich zitiere mal meine Coaching-Teilnehmerinnen, die gesagt haben, das sieht aus wie ein Schnitzel auf Popcorn, weil es wirklich ein Stück Fleisch war mit so richtig fetten Knubbel unten dran. Diese krankhaften Fettzellen, die einfach viel, viel größer waren als das normale Fett, schmerzhaft waren, das wurde bei mir rausgeschnitten und dann quasi der Oberarm wieder zusammengenäht. Und anhand dessen kann man eben ganz gut erkennen, dass das eben kein gesundes Fettgewebe ist und dementsprechend auch einfach nicht auf Diäten oder Ernährung reagiert. Trotz allem, und das möchte ich an der Stelle einfach betonen, ist Abnehmen möglich, wenn man ein normales Übergewicht hat, ne? Also die 110 Kilo, die ich hatte, waren offensichtlich nicht alles Lipfett und das ist auch bei den wenigsten.
Super. Super interessant. Mir kamen jetzt zwei Fragen. Einmal das Thema, welche Auswirkungen irgendwie vielleicht auch die Genetik darauf hat. Also ist es vererbbar? Frage Nummer eins. Und dann hatten wir nämlich in dem letzten Podcast mit Daniela oder dem vorletzten mittlerweile auch über das Thema ganz kurz gesprochen und Stoffwechsel, was für eine Auswirkung das vielleicht darauf hat. Vielleicht hast du ja auf beides irgendwie auch ein paar Gedanken, Ideen, Inspirationen, die du da mitgeben kannst.
Ja, also man vermutet, wie gesagt, die Forschung ist da halt leider noch nicht so weit. Bei mir zum Beispiel weiß ich nicht, ob es genetisch vererbt worden ist, aber es ist tatsächlich sehr oft der Fall. Es ist auch hin und wieder der Fall, dass eine Generation, so heißt, übersprungen wird. Das heißt, dass es vielleicht jetzt ich habe und vielleicht meine Mama hat es eben nicht. Vielleicht hat es meine Oma, ne? Man kann es, oder meine Uroma, man weiß es nicht, die leben leider alle nicht mehr und anhand von Erzählungen und Bildern ist es immer schwierig zu sagen, hatten die das nicht. Ich weiß, dass von meiner väterlichen Seite meine Oma relativ lang auch übergewichtig war, ob sie ein Lipödem hatte oder nicht. Schwierig, da war ich so klein noch und da war das auch einfach noch gar nicht so bekannt, dass man da hätte irgendwas machen können oder überhaupt zum Arzt gegangen wäre, ne? Also ich habe ja auch jahrelang gedacht, das gehört alles so. Und Stoffwechsel, ja, schwierig zum sagen. Natürlich, irgendwas passiert im Körper, was sich verändert. Was genau, kann man eben, wie gesagt, Stand heute noch nicht sagen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, über die 6 Jahre, wo ich jetzt schon mit Frauen zusammenarbeite, dass viele eben aufgrund von verkehrtem Essverhalten ihren Stoffwechsel komplett ausnocken. Und da gehört eben oftmals auch das emotionale Essen und die Essstörung mit rein. Ich glaube, dass jeder Mensch einen ganz normalen Stoffwechsel hat, aber wenn man natürlich aufgrund jetzt beispielsweise vom Lipödem versucht, immer weniger und weniger und weniger und weniger und weniger zu essen, ne, dann kann es sein, dass man obenrum irgendwann mal, es gibt tatsächlich ein typisches Bild von einer Lipödem-Betroffenen, die obenrum wirklich ausschaut wie eine Magersüchtige und unten einfach die voluminösen Säulenbeine hat. Und das ist das, was du erreichen kannst, ne? Aber das Lipfett an sich, das geht eben nicht weg. Und es ist immer die Frage, wie stark ist das Lipödem bei jemand ausgeprägt? Wie viel ist wirklich gesundes Fett? Das, was eben ganz normal angefuttert wurde, was kann abgenommen werden? Und was ist halt wirklich krankes Fett, was nur, wenn überhaupt, operativ entfernt werden könnte?
Boah, ich finde, es klingt so schrecklich, also es klingt so krass. Ich muss da gerade so dran denken, auch als du gerade das erzählt hast mit, ja, dann, keine Ahnung, dann hört man immer weniger, isst man immer weniger, isst man immer weniger. Man fühlt sich ja dann, also ich kenne es halt von
Ja.
meiner Essstörung damals, ich habe mich halt total ausgeliefert gefühlt, meinem Körper, ja. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich mehr esse, nehme ich zu, wenn ich weniger esse, nehme ich aber auch nicht ab. Und das muss ja, also alles, was du gerade gesagt hast, muss es ja mit diesem Lipödem genau das Gleiche sein. Also kein Wunder von der Seite her gesagt, dass jemand, der diese Krankheit hat, halt auch eine Essstörung entwickelt, wenn er sie das vor allen Dingen halt auch nicht weiß, ja. Und dann fängt man ja auch an mit Selbstmedikation. Dann geht man zu irgendwelchen Arzten, die, wie Caro vorhin gemeint hat, sagen, ja, dann essen wir doch mal ein bisschen weniger und bewegen sich mehr oder so. Und das hilft ja dann aber nicht, weil man ja eigentlich ein ganz anderes Problem hat. Also,
Ja.
boah, das find ich richtig, richtig, richtig schlimm. Ich muss jetzt noch eine Frage stellen, weil meine Fremdwörterkenntnisse sind immer etwas schwierig. Man macht dann, was hast du gesagt, Lymphdrainage.
Genau, also die Lymphdrainage sorgt eigentlich im Prinzip dafür, dass das Gewebe weich bleibt. Es ist nicht bei jeder Lipödem Betroffenen tatsächlich nützlich, weil ich zum Beispiel hatte keine Wassereinlagerungen mehr. Ich hatte die, als ich damals eben mehr gewogen habe, aufgrund vom Übergewicht wahrscheinlich. Ne, also bei mir ist ein Lymphödem festgestellt worden. Ich hatte quasi beide Krankheiten. Die sind auch ganz oft miteinander verknüpft. Aber bei vielen ist eben das Lymphödem auch aufgrund vom Übergewicht vorhanden. Und so war es wahrscheinlich auch bei mir, denn zum Standpunkt jetzt und auch viele Jahre jetzt, nachdem ich ja so viel abgenommen hatte auch und das auch gehalten habe, mehr oder weniger, plus minus, ne, so ein paar Schwankungen sind ja immer dabei. Ich hatte keine Wassereinlagerungen mehr. Und dann bringt natürlich die Lymphdrainage auch nicht so viel. Es sei denn, wie gesagt, man hat Wassereinlagerungen. Und das ist eben das, was so ein bisschen bei einem Lymphödem, wenn das dabei ist, so ein bisschen die Erleichterung bringt, aufgrund dessen, weil ja natürlich diese Wassereinlagen die Beine ja auch prall machen, schwer machen, empfindlich machen. Und das kann man eben mit der Lymphdrainage so ein bisschen, ja, dem entgegenwirken, wenn es denn wirklich sinnvoll ist und hilft bei den Betroffenen. Das muss man einfach immer selber ein bisschen rausfinden. Es gibt viele Frauen, die sagen, mir tut es trotzdem gut, auch wenn ich kein Wasser in den Beinen habe. Es gibt viele, die sagen, nee, die Zeit spare ich mir. Mein Arzt hat damals gesagt, gehen Sie und machen Sie Sport. Sie tragen Ihre Kompression, machen Sie Sport. In der Zeit, wo Sie eigentlich Lymphdrainage hätten, da haben Sie mehr davon. Und ich weiß noch wie heute, als ich zu ihm gesagt habe, so, aber wehe, wenn es schlimmer wird, dann steige ich Ihnen aufs Dach, ne? Und ja, es ist nicht schlimmer geworden und ich habe wirklich die Zeit dann genutzt, weil es ist natürlich auch ein Zeitaufwand, ne? Man braucht Termine, man muss dorthin fahren. Ja, und mit Familie und Co. ist es manchmal gar nicht so einfach. Arbeit muss ja auch noch irgendwo untergebracht werden. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Gott sei Dank nicht mehr brauche. Ich habe es jetzt wirklich nur noch nach den Liposuktionen gehabt, einfach um die Heilung auch ein bisschen zu unterstützen, die Schwellungen rauszukriegen. Und seitdem bin ich tatsächlich auch wieder ohne Lymphdrainage unterwegs.
Aber ist es eine Massage oder was ist das? Ich kann mir da nichts drunter vorstellen.
Genau,
Ah, okay.
genau. Also nennt sich eigentlich MLD, also manuelle Lymphdrainage, und ist quasi eine Massage, wo einfach das Lymphsystem unterstützt. Ist eher so ein bisschen sanfteres Streicheln, Massieren mit verschiedenen Griffen. Genau, den Caro zeigt schon so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so eine krasse Massage, wie man bei einer Verspannung oder sowas anwendet, sondern es geht primär darum, unser Lymphsystem zu unterstützen, weil es eben überfordert ist aufgrund des vielen Lymph Flusses oder des Lymphstaus, so muss man sagen, der Lymphflüssigkeit, die sich im Körper unter Umständen, wenn man eben auch an einem Lymphödem leidet oder eben übergewichtig ist und Lipödem hat, dass sich das halt quasi wieder, dass es vom Körper besser abgeschafft werden kann, so kann man es vielleicht sagen.
Okay, danke für die ganzen Erklärungen. Also ich
Gerne.
meine,
Das ist
Liste
für mich
von
auch mal
morgen.
schwierig zu beschreiben. Ich weiß zwar, was es ist, aber es ist so schwierig manchmal zu beschreiben, weil eben man kann so viele Sachen einfach auch noch nicht greifen, weil die Forschung da immer noch irgendwo in den Kinderschuhen steckt. Und ich kann nur von dem sprechen, was ich gemacht habe, was ich so mitkriege bei den Frauen, die zu mir kommen. Ich kann aber nicht für die Allgemeinheit sprechen, dass es eben den Weg gibt, dass jeder Lymphdrainage braucht, jeder Kompression braucht. Es gibt auch Frauen, die sagen, oh, ich brauche nicht jeden Tag Kompression. Gibt's auch, ne? Also da muss man immer so ein bisschen individuell auch schauen. Und genau so ist es wahrscheinlich auch bei der Essstörung, ne? Es gibt ja auch Tage, da hat man das Gefühl, ja, geil, Bäume ausreißen, ich habe es voll im Griff. Und am nächsten Tag, wumm, fällt mal wieder in so ein Loch und ist nur am Futtern. Also ich hatte Binge Eating, von daher, bei mir war das Essen immer der Freund und die Sache, die immer da war, ne, so quasi.
Bevor wir zum Essstörungsthema gehen, noch eine Frage auf jeden Fall von meiner Seite auch zu dem Lipödem-Thema. Ich frage mich halt auch, weil ich es wirklich auch einfach versuche, mich reinzuversetzen. Okay, ich mache im Zweifel jahrelang vielleicht Diäten, probiere alle möglichen Dinge, jede Sportart, Lymphdrainage, hier gibt ja auch super viel Geld, Zeit, wie du sagst, Schmerzen, ne? Alles irgendwie. Das macht ja unglaublich viel mit dem Selbstwert. Also ist ja auch maximaler Teufelskreis, fühlt sich bestimmt enorm minderwertig, unwohl. Vielleicht hast du ein total falsches Körperbild von dir selbst, ne? Eben, weil, wie du sagst, denkst, vielleicht ist auch hier obenrum alles in Ordnung, aber irgendwie dann gerade nach unten hin, vielleicht wird es immer für dich auf jeden Fall unschöner. Da halt auch die Frage oder auch vielleicht auch so an dich. Also ich weiß noch, Claudia und ich, wir haben ja ADHS relativ spät diagnostiziert bekommen. Und bei mir war das einerseits so, oh mein Gott, ich weiß endlich, was es ist. Es war eine extreme Erleichterung. Und dann so ein paar Wochen, Monate später war es so ein Scheiße, warum hat mir nicht früher irgendjemand helfen können? Es hätte so viel Schmerz und Anstrengung und Leid irgendwie halt mir erspart bleiben können, ne? Also ich versuche mich da so rein zu versetzen. Wie war da so dein, ja, so deine Leidens-, Selbstwert, aber auch diese Erkenntnis und die Diagnose? Was hat diese Diagnose mit dir getan?
Also erstmal war es natürlich schon irgendwo ein Schock, ne, weil man hat ja nicht damit gerechnet, also dass mit meinen Beinen irgendwas nicht stimmt, dass die nie schön waren optisch gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, wann ich das letzte Mal als Kind schon, ne, also bei mir muss das irgendwo in der Pubertät angefangen haben. Ich habe nie kurze Hosenröcke oder irgendwas. Ich habe sowas gar nicht besessen. Ich wusste gar nicht, was ein Kleid ist, ne? Also klar, wissen schon, aber sowas habe ich nicht besessen. Das gab es bei mir. Ich habe immer mein ganzes Leben lang habe ich lange Hosen getragen und Gott sei Dank war ich schon immer ein Reitermädchen. Wir mussten ja sowieso immer lange Reithosen anziehen. Da ist es eh wurscht gewesen, ne? Das hat mich nie gestört. Wäre ich jetzt irgendwie was anderes gewesen, keine Ahnung, dann hätte ich vielleicht mega mich gestört daran, ja. Bei mir ist es durch Zufall eigentlich rausgekommen, eben auch aufgrund von einer Reitbekanntschaft, die dann zu mir gesagt hat, du, komm doch mal mit zum Arzt. Und so ging das eigentlich so ins Laufende, weil sie das eben auch hatte. Und so kam das eigentlich bei mir dann auch zustande. Und erstmal war es natürlich ein Schock, ja, erstmal so, Gott, wieso ich? Ne? Und auf der anderen Seite habe ich mich das Gleiche gefragt. Was wäre gewesen, ich hätte schon früher davon gewusst. Aber es ist nicht nur beim Lipödem so, es ist auch beim Diabetes so, den ich habe, es ist auch bei der Essstörung so, die ich habe. Ne? Das sind so viele Sachen, wo man denkt, warum habe ich nicht schon früher? Dann hätte man, hätte, ne? So, aber ist halt schon rum ums Eck. Für mich war es auf jeden Fall aber auch ein Stück weit Erleichterung, weil ich einfach wusste, okay, das ist jetzt Fakt und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst es und bleibst so, wie es ist, musst das Beste draus machen. Ne? Meine Ärzte haben mir ja auch immer gesagt, oh, vielleicht schaffen sie mal 5 Kilo abzunehmen, aber machen sie dich keine Hoffnung, oder? Das Lipödem geht ja eh nicht weg und bla bla bla. Früher war das tatsächlich so, dass man immer behauptet hat, man kann nicht abnehmen. Und das hat natürlich vielen Frauen natürlich ja, wahnsinnig Probleme gemacht, ne? Weil stell dir vor, du hast 110 Kilo und jemand sagt zu dir, ja, du musst jetzt für immer fett bleiben. Also ich sag's jetzt mal in meinen Worten, ja, ohne dass ich irgendjemanden hier triggern möchte, aber es ist für mich brutal schlimm gewesen, wenn ich so gewesen oder blieben wäre. Und deswegen habe ich für mich einfach so meine Kampfansage gestartet und habe gedacht, okay, pass auf, du hast jetzt schon sämtliche Diäten gemacht. Irgendwas musst du jetzt anders machen und bin dann einfach ohne Erwartung habe ich einfach angefangen. Ich habe mehr Sport gemacht. Ich habe ja dann die Kompression gehabt. Ich habe mehr Sport gemacht. Ich hatte auch wieder mehr Spaß an Sport, weniger Schmerzen beim Sport durch die Kompression. Ich habe einfach versucht, irgendwie was besser zu machen, weil ich immer gedacht habe, naja, schlimmer kann es nicht werden. Also gehst du einfach mal los. Ich hatte null Erwartungen. Ich habe selber nicht gewusst, wo ich rauskomme am Ende meines Wegs. Und dass daraus jetzt auch noch ein Coaching entsteht, das, also wenn das mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, da hätte ich dir aber nicht nur einmal den Vogel gezeigt, sondern wahrscheinlich 5 Stunden da gesessen und so. Ne? Also schon, ist schon krass. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, dass ich es weiß, weil ich finde immer, wenn man weiß, was los ist, dann kann man dementsprechend auch reagieren und handeln, als wenn man es eben nicht weiß und irgendwie so im Dunkeln tappt.
Direkt eine Zwischenfrage. Du hast es hier gerade so easy peasy gesagt, dann habe ich einfach mal gemacht. Also, Frage. War der Leidensdruck da wirklich einfach so groß, dass du gesagt hast, okay, genau das, was du gerade sagst, es hätte nur, also es hätte einfach nicht besser werden können, wenn ich jetzt einfach da geblieben wäre? Oder hat in deinem Mindset, also wir kennen das ja genau auch alle drei von der Essstörung, wie oft habe ich gesagt, jetzt mach halt einfach, Caro, und es ging halt aber einfach nicht. Ne? Also gab es da wirklich so dieser eine Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so und jetzt aber nur einen Weg und zwar in irgendeine Richtung oder in irgendeine Richtung, ob es nach vorne ist, Fragezeichen, wie du sagst, ohne Erwartungen. Aber ja, was war da in deinem, also dein Mindset muss ja dann in dem Moment so stark gewesen sein, dass du gesagt hast, so komm, let's fight this shit.
Also als ich die 110 Kilo hatte, war die Essstörung schon diagnostiziert, aber das Lipödem noch nicht. Und das war, glaube ich, einer meiner großen Pluspunkte, weil ich damals schon aufgrund von der Essstörung mir Hilfe geholt habe. Und da schon verstanden habe, dass Diäten halt einfach nicht funktionieren. Und als ich dann die Diagnose Lipödem bekommen habe, habe ich dann gedacht, naja, es kann ja eigentlich nicht sein. Du hast schon so oft abgenommen, zugenommen, abgenommen, zugenommen, du schaffst es wieder. Aber mach's einfach mal ohne Diät. Also ich hab keinen richtigen Klickmoment oder sowas gehabt. Ich habe nur einfach für mich entschieden, du machst es nicht mehr irgendwie auf die Hardcore-Geschichte, sondern so, dass es dir gut geht damit. Und das war auch nötig, weil sonst hätte ich den Sport gar nicht machen können. Ne? Also ich habe ja wirklich in meinen essgestörten Zeiten Sachen gemacht. Manchmal will ich da gar nicht drüber sprechen, weil es total krank ist. Also es ist total, ich meine, ich weiß nicht, was ihr alles so für Sachen hört, aber für mich ist es sowas, wo ich sage, um Gottes Willen, ich will eigentlich gar nicht sagen, was ich alles gemacht habe, weil ich Angst habe, irgendjemand versucht es nachzumachen, weil es gab nicht den einen Weg. Ich bin immer wieder aufgestanden, hingefallen, aufgestanden, hingefallen, aufgestanden, hingefallen. Mal war was unten vom Gewicht, mal ist es wieder zurückgekommen. Aber ich habe immer wieder gedacht, so, nee, du schaffst es, mach's einfach weiter. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich meinen Partner auch zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe, der jetzt dann mittlerweile fast, oder wenn die Folge rauskommt, vielleicht schon seit 10 Jahren an meiner Seite ist. Und der hat mir ganz, ganz viel Mindset-mäßig, der hat mir den Kopf gewaschen, sagen wir es mal so. Der hat, glaube ich, als erster Mensch wirklich an mich geglaubt, an uns geglaubt. Und das hat mir unfassbar gut getan, weil ich glaube, ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Er ist einfach ein unfassbar positiver Mensch. Er ist so, also der sieht in jedem Scheißdreck auf gut Deutsch noch das Positive, wo ich mir manchmal denke, woher nimmt der diese Energie? Ja, und ich glaube, das hat mich auch wahnsinnig, irgendwann mal wahnsinnig angesteckt, so, ne? Dass ich einfach gedacht habe, okay, eigentlich hat er recht. Und er hat immer gesagt, weißt du, Schatz, es gibt immer wieder Sachen, die müssen wir halt akzeptieren, die können wir nicht ändern. Was bringt's dir, wenn du dich aufregst? Und das ist so, ne? Also was bringt's mir, wenn ich mich über das scheiß Wetter aufrege? Ich kann's doch nicht ändern, ne? Und das versuche ich mir immer wieder vor Augen zu halten, auch wenn ich mal ab und zu mal einen Essanfall habe, dann denke ich mir, ja gut, kannst du dich jetzt aufregen, kannst die nächsten 3 Tage wieder scheiße zu dir selber sein, oder du kannst einfach sagen, jo, Haken dran, morgen Neustart. Und so mache ich das tatsächlich seither, und das irgendwie hat's geholfen.
Wie heißt denn dein Liebster?
Der heißt
Olli, erstmal ganz großes Lob und Liebe an dich daraus, dass du der lieben Tina da so geholfen hast. Richtig schön zu hören, dass da auch ein Partner, Freunde, was auch immer, die halt wirklich sehr nah an einem sind, was für ein Impact das auf einen in so einer
Ja.
sehr kritischen und schwierigen Phase im Leben hat. Wenn es da einfach, auch wenn es nur eine Person ist, die an dich glaubt und sagt, you can fight this. Deshalb sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön und cool.
Ja.
Claudi, du willst ran, oder? Komm, go, go, ich spüre das doch schon.
Du siehst dich schon so zucken, so. Ja, es ist natürlich hier große Zurückhaltung mit dem Ton. Da traue ich mich nicht, sonst hätte ich schon längst irgendwann dazwischen gehen. Nee, aber genau. Ja, weil du jetzt schon öfter das angeteasert hast mit deiner Essstörung, muss ich da natürlich nachfragen, weil es mich natürlich auch interessierte, auch als Teil von unserem ganzen Ding, was wir hier machen. Genau, also erstmal hast du gesagt, du hast Binge-Eating. Vielleicht magst du das, du bist tatsächlich die allererste Person, die wir mit Binge-Eating im Podcast haben. Also ein kleine, wie sagt man? Das habe ich so vergessen. Und deswegen wollte ich einmal kurz sagen, magst du einmal kurz erklären, was eigentlich Binge-Eating ist? Du als Selbstbetroffene kannst es besser erklären als wir. Und danach stelle ich noch weitere 25 Fragen.
Also, Binge-Eating ist im Prinzip, aus meinen Worten ist es wie Bulimie nur ohne Kotzen. Um es ganz kurz und knapp zu machen. Ich habe tatsächlich gegessen, nein, das war kein Essen, es war Fressen, es war wirklich Fressen, bis ich Schmerzen hatte, überall. Also ich habe es geschafft, in meinen schlimmsten Zeiten in 2 Monaten 22 Kilo zuzunehmen, und ob es glaubt oder nicht, mir hat alles wehgetan. Mir haben die Hände wehgetan, mir hat der Kopf, die Kopfhaut beim Bürsten meiner Haare wehgetan, die Brust hat wehgetan, ich bin förmlich explodiert, ich bin auch am ganzen Körper ne, mit Schwangerschaftsstreifen oder wie man dazu sagt, es gibt da glaube ich noch ganz, ganz viele andere Begriffe für dieses tolle Wort, aber ich sehe aus, als hätte ich 30 Kinder auf die Welt gebracht, aber ich habe noch kein einziges Kind auf die Welt gebracht und ich habe überall Schwangerschaftsstreifen, also an den Armen, an der Brust, am Rücken, am Bauch, an der Hüfte, an den Waden, an den Oberschenkelinnenseiten, am Arsch. Gibt's noch eine Stelle? Ja, am Rücken. Überall. Also überall, wo man das haben kann, habe ich die, weil ich damals halt so explodiert bin, ne? Also gewichtstechnisch. Und ich bin wirklich nur noch raus, um Essen kaufen zu gehen. Ich habe den ganzen Tag nur Essen im Kopf gehabt. Es war für mich kein normaler Alltag mehr möglich, weil ich zu meinen schlimmsten Zeiten wirklich nur noch Essen im Kopf hatte. Ich konnte meine Arbeit nicht mehr richtig machen. Es ist irgendwie alles so nebenher, nur irgendwie mal wieder ab und zu mal ein bisschen Konzentration. Aber es war eigentlich schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt überlebt habe. Vor allem die Kombination mit dem Diabetes Typ 1 ist halt worst case, ne? Also schlimmer kann es gar nicht sein, weil ich bin ganz oft abends nach Essattacken ins Bett und hatte wirklich Angst, ich wache nicht mehr auf. Also das war wirklich schwierig auch zum Einschätzen. Damals gab es diese Blutzuckersensoren, die man ja quasi so an sich hinschießt, noch nicht. Das heißt, ich habe auch keine Ahnung gehabt, geht die Tendenz nach oben vom Zucker, geht die Tendenz nach unten, wache ich am nächsten Morgen auch auf oder schlafe ich jetzt einfach ein, fall ins Koma und niemand sucht nach mir und ich liege da, keine Ahnung, 3-4 Tage. Also das habe ich ganz oft gehabt abends und irgendwann war es mal richtig, richtig schlimm und da bin ich dann auch echt, da habe ich nicht mehr gewusst, soll ich stehen, soll ich liegen, soll ich sitzen? Mir hat alles so weh getan. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das am Tag danach war oder ob das noch an dem Abend war. Ich bin dann in den Stall rübergefahren zu meiner damaligen Freundin und habe dann gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will, dass das endlich aufhört. Und dann hat sie mir, das weiß ich noch wie heute, hat sie mir eine Frage gestellt, was oder wer das Wichtigste in meinem Leben ist. Und was glaubt ihr, was ich geantwortet habe? Mein Pferd. Dann hat sie mich geschüttelt und geschlagen und gesagt, nochmal, was und wer ist das Wichtigste in deinem Leben? Ich wieder gesagt, ja, Apollo. Sagt sie, nein, und was ist Apollo ohne dich? Sag ich, ja, scheiße, geht halt nicht, ne? Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich dann für mich auch gerafft habe, okay, irgendwas muss passieren, weil, ja klar, was ist, wenn ich nicht mehr bin? Was passiert mit meinem Pferd? Ja, das ist mein Ein und Alles. Das ist mein Baby, den habe ich schon seit er 7 ist. Der wird 30, ne? Also könnt ihr mal vorstellen, wie lange der schon an meiner Seite ist. Das ist mein... Ein Großteil meines Herzens hängt an diesem Tier und zu wissen oder nicht zu wissen, was passiert mit ihm, wenn ich nicht mehr bin, das hat mich voll fertig gemacht. Dann hat sie mich gepackt, ist zu ihrem Hausarzt mit mir gefahren und so ging es eigentlich los. Dann war ich erstmal 4 Wochen auf Reha und dann war ich über 3 Monate, 3,5 Monate in einer Klinik für psychosomatische Krankheiten, psychische Essstörungen etc. pp. Also war alles vertreten, ne? Und so ging die Reise dann mit der Binge-Eating-Geschichte oder mit dem Ganzen los, sodass es dann einfach auch mal irgendwann den Namen bekam, weil das irgendwas mit meinem Essverhalten nicht stimmt, das war mir schon lange auch klar. Genauso, dass meine Beine so komisch ausgeschaut haben. Auch das habe ich ganz lang vermutet, aber ich habe halt nicht gewusst, was. Man tauscht sich ja auch nicht mit jedem über so Sachen aus, ne? Und viele haben das auch gar nicht verstanden. Und ich meine, gerade diese Essanfälle, die habe ich ja komplett heimlich gemacht. Das hat ja niemand mitgekriegt.
Ich habe auch wieder so mehrere Gedanken gerade, wenn ich zuhöre. Selbstwert, ne? Irgendwie bestimmt riesengroßes Thema, was du bestimmt auch in der ganzen Kur oder auf der ganzen Reise hier auch irgendwie behandelt hast, dass du sagst, okay, irgendwie, wo ist eigentlich mein Wert? Wo muss ich eigentlich auf mich aufpassen? Du sagst, okay, Apollo, richtig?
Mhm, ja.
Apollo ist hier irgendwie so mein Ein und Alles, was ja total schön und gut ist, aber wo stehe ich eigentlich bei allem, ne? Also dieses große Thema, was wir auch immer wieder besprechen, so diesen eigenen Wert zu erkennen, dass man selbst es wert ist, dass man auf sich achtet, dass man um sich kämpft, ne? Dass man irgendwie gut zu sich ist. Kannst du ja auch gleich vielleicht nochmal was zu sagen, wie das bei dir so war? Also der war bestimmt nicht der Beste, gehe ich jetzt einfach mal von aus, zu der Zeit. Und eine zweite Frage für einfach die Zuhörerinnen da draußen. Du hast jetzt erzählt, du hast ganz extreme Anfälle gehabt teilweise. Es wäre vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ab wann spricht man von einer Binge-Eating? Also du hast dich bestimmt sehr reingefuchst. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, weil vielleicht gibt es auch Leute, die irgendwie kleinere Attacken oder andere Symptome haben. Vielleicht könntest du, falls du dazu natürlich was weißt, sehr gerne auch nochmal was sagen, einfach damit vielleicht die Zuhörerinnen da so ein bisschen abgeholt werden.
Also ich fange mal hinten an. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ab wann man von Binge-Eating spricht. Aber bei mir war es definitiv Binge-Eating, weil bei mir die, ich glaube, man sagt so ab ein, zwei, drei Fressanfällen in der Woche oder so, wird das dann quasi schon als essgestört dargestellt. Ich glaube, ab drei. Bei mir war es halt in den schlimmsten Zeiten täglich, und zwar von morgens bis abends. In diesen 2 Monaten, wo ich die 22 Kilo zugenommen habe, bin ich eigentlich morgens schon aufgestanden und ich habe mich morgens schon nicht im Griff gehabt. Was sonst eigentlich, wenn ich Essattacken hatte, nur abends passiert ist, ist da halt wirklich über Tage hinweg passiert. Und ich hatte auch immer so, 3 Tage lief's gut, 3 Tage lief's richtig beschissen, 3 Tage lief's gut, 3 Tage, also diese 3 Tage hin und her, das hatte ich ganz, ganz oft. Ich weiß nicht, ob ich mal erzählen soll, was so an einem Essanfall, was ich so gegessen habe, oder ob das irgendjemand triggert. Ich weiß ja nicht, was bei euch so erlaubt ist, weil es war halt nicht nur eine Packung Kekse oder eine Chipstüte oder sonst irgendwas, sondern es waren halt schon Mengen. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich habe viele, viele Bücher zum Thema Binge-Eating damals gelesen. Und da stand irgendwo, habe ich mal gelesen, von wegen so 40.000 Kalorien in einem Essanfall wären so normal. Und ich dachte immer so, oha, okay. Und irgendwann habe ich dann entschieden, beim nächsten Essanfall schmeißt du nichts weg, sondern du hebst die ganzen Sachen auf, schmeißt die in eine Ecke. Und dann, wenn du dich dann bereit fühlst, dann zählst du mal alles zusammen. Und ich bin auf 38.000 Kalorien gekommen. Ja, und das sage ich jetzt nicht, weil ich stolz darauf bin. Es war wirklich krass und es war wirklich so, dass ich gedacht habe, scheiße, das essen manche noch nicht mal in der Woche, ja, was ich so an einem Tag fresse, in einer Attacke esse, ne? Und ich habe mich teilweise auch finanziell fast verschuldet, ne, weil ich halt nur noch Essen kaufen war. Und das, ich glaube, so geht's ganz vielen, die da irgendwie so drin stecken, weil das Essen halt so eine Macht über dich nimmt. Und um auf die erste Frage von den Zweien zurückzukommen, Selbstwertgefühl war bei mir keins. Es war eigentlich eher so ein Selbstzerstörungsmodus, der da wirklich aktiv war. Und ich habe es halt nicht, ich konnte es nicht aufhalten. Ich war so gefangen in meinem Fressen, Fressen, Fressen und Essen, 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 dass ich das nicht stoppen konnte. Ich habe mich gefühlt wie in so einem Tunnel, in so einem Rausch, so einem Dauerrausch. Ich bin da nicht rausgekommen und ich wäre da heute auch noch nicht raus. Und ich sage auch immer wieder, ich bin nicht geheilt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Ich meine, es gibt ja viele Coaches da draußen, die sagen, ja, man kann Essstörungen heilen. Ich bin der Meinung, man kann sie nicht heilen. Ich bin der Meinung, aber man kann sehr gut damit leben. Man kann damit umgehen lernen. Und das muss man auch. Das ist kein Darf, das ist kein Kann, das ist ein Muss. Wenn du Lebensqualität haben willst, gibt es keinen anderen Weg, als damit klarzukommen. Sich mit sich selber zu befassen, wieder einen inneren Frieden zu finden. Und auch wenn es mal den einen oder anderen Tag vielleicht nicht optimal läuft, nicht hergehen und böse auf sich sein und sich wieder kasteien und 3 Stunden Sport am Tag treiben oder sonst was für Geschichten. Das funktioniert alles nicht. Leute, ich habe das alles gemacht, das funktioniert nicht.
Total, ja. Also ich bin auch der Meinung, dass man das eher so eigentlich immer hat und dann halt durch Phasen geht und dann muss man halt schauen, wie man das alles so ausbalancieren kann und auch so Warnzeichen richtig deutet, um sich dann eben wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Aber ja, ich fand es gerade total eindrucksvoll, wie du das geschildert hast, weil ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen. Also ich habe mal mit einer gesprochen, die meinte, ja, sie ist emotional und hat dann erst erkannt, dass es eigentlich Binge-Eating ist, als ihre Freundin ihr erzählt hat, wie sie emotional ist. Und dann hat sie festgestellt, ah, Moment, ich esse halt das 8-fache davon. Vielleicht esse ich doch nicht emotional. Und erst dann hat sie erkannt, dass sie eine Binge-Eating-Störung hat und dass sie sich halt dafür Hilfe suchen kann. Und ja, das hat natürlich auch, dieses Thema hat wieder super viel mit Stigmatisierung und so zu tun, wo die Leute sich schämen. Und ich meine, also wir haben auch mit jemandem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der meinte, ja, unterschiedliche Supermärkte und nur noch nach Hause bestellen, damit niemand das sieht, was man da eigentlich alles kauft und so. Also da kommen
ja, also nach Hause bestellen ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ich tatsächlich immer am Anfang vom Monat gemacht habe, wenn dann wieder Gehalt drauf war. Habe ich mir halt dann Sachen nach Hause bestellt. Aber das war halt dann nicht nur so ein bisschen was, ne, sondern ich meine, der Pizzabote kommt nicht wegen 1 oder 2 Pizzen zu dir nach Hause. Ja, also zumindest bei uns auf dem Ländlichen war das halt leider nicht so. Also habe ich halt dann zugeschlagen. Ich habe halt wirklich, also das weiß ich noch wie heute, das war auch eine sehr, sehr einprägende Essattacke, sage ich jetzt mal, da habe ich halt wirklich 5 Pizzen, ein Nudelgericht und so einen Käsekuchen vom Discounter, der war gefroren. Ich weiß noch wie heute, dass ich den mit der Gabel und mit dem Hammer gefroren versucht habe, klein zu machen und diesen Käsekuchen gefroren, Entschuldigung, aber ich habe den nicht gegessen. Ich hab auch gar nicht, zum Schluss gar nicht gewusst, was ich eigentlich gegessen habe, weil ich habe nichts geschmeckt. Ich habe das nur runtergeschlungen. Und wenn ich das immer jemand erzähle, der mir sagt, oh, ich habe emotionales Essen, sage ich immer, ja, ist emotionales Essen, aber eine Essstörung ist es noch nicht. Da bist du noch von entfernt. Aber trotzdem musst du was tun, weil das kann ganz schnell in die Richtung gehen, wenn du eben nichts tust. Und deswegen sage ich, es ist nicht nur die Packung Chips oder die Packung Kekse. Ja, ich weiß noch, ich habe ja so viele Diäten gemacht und vor allem dieses Low Carb von wegen, ja, Kohlenhydrate weglassen. Das hat immer super funktioniert. Ich habe so schön abgenommen. Ich war jedes Mal stolz wie Bolle da drauf. Und ich weiß noch, dass irgendwas auf Arbeit war. Dann bin ich in der Mittagspause zum Bäcker gefahren und habe mir so ein ganzes Laib, so ein großes Laib, ne, also war größer wie mein Kopf, Brot, frisches Brot geholt habe. Von diesem Brot mit nichts habe ich das gefressen. Das ganze Brot. Und ihr könnt euch vorstellen, wie scheiße es mir danach ging, aber trotzdem habe ich es halt nicht aufgehört.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine Sucht. Also das ist ja kein, wo man sich, man kann ja dann nicht aufhören. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Ah ja, also es ist ja wie so ein Drang oder wie so ein, ja, ein Anfall halt. Also deswegen ist es ja immer die Sache, ja, dann hör doch mal auf oder iss doch mal wieder, ist halt genau das, was halt nicht funktioniert, weil es ja mit ganz anderen Dingen zusammenhängt. Darf ich da nochmal fragen, weißt du noch, wie das bei dir angefangen hat, in welchem Alter und wann das so bei dir gestartet hat mit dem Binge-Eating?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ausbruch vom Diabetes mitunter da ein ganz, ganz großes Problem war, weil ich war mit 11 Jahren ziemlich beschissen eingestellt, was das angeht. Ich war sehr häufig im Unterzucker und jeder Diabetiker weiß, wenn man im Unterzucker ist, wird man wirklich zu einem Fressmonster, weil da geht's dann um Leben und Tod. Das heißt, der Körper verlangt Süßigkeiten, der verlangt was Essbares. Und ich habe irgendwann festgestellt, okay, du isst halt nicht nur das, was du brauchst, um den Zucker wieder auf ein normales Level zu kriegen, sondern ich habe halt dann statt einer Rippe Schokolade oder statt einer Handvoll Gummibärchen 1, 2, 3 Packungen gefressen. Und dann war natürlich klar, shit, das war viel zu viel, ich muss wieder gegenregulieren. Das heißt, ich musste wieder spritzen. Und so ging das auf, ab. Und Insulin ist nun mal ein Masthormon. Und so hat sich dann auch mein Gewicht natürlich verändert und ist wieder in die Höhe gestiegen. Als ich Diabetes bekommen habe, war ich nämlich weniger wie so. Ne? Also ich war halt wirklich, meine Oma hat immer gesagt, Mädle, iss was, an die gart ja gar nichts. Na, Mädle, iss doch was. Die hat immer der ganze Schrank voll Süßigkeiten gehabt und ich habe mich da mal bedienen dürfen. Es war so geil. Ich habe mich den ganzen Tag nur von Süßigkeiten ernährt. Es war so schön. Aber ich habe halt nichts zugenommen. Ich war immer spritteldünn. Ich war aber auch ein sehr aktives Kind, muss man sagen. Und ich habe auch viel Gesundes gegessen. Also nicht, dass ihr jetzt alle denkt, ich habe nur Süßigkeiten gegessen. Ich habe übelst gesund gegessen. Ich habe immer schon die Vollkorngeschichten gern gegessen, Brot und so. Und ich habe auch viel Gemüse gegessen. Ich habe viel Obst gegessen. Wenn es irgendwas Gesundes gab, habe ich immer auch zugeschlagen. Aber ja, in dem Moment, wo du im Unterzucker bist, dann greifst du halt zu ungesunden Sachen oder habe ich zu ungesunden Sachen gegriffen. Und das war sicherlich mitunter einer der Auslöser, die ich dann auch irgendwie mit dem Unterzucker, mit dem Emotionalen, mit dem mir geht's nicht gut, vermischt habe. Und das ist auch heute noch so, dass wenn ich mal in Unterzucker komme, mittlerweile gibt's ja diese tollen Sensoren, dann kann ich rechtzeitig reagieren. Aber wenn er einmal oder zweimal am Tag zu tief kommt, so Tage gibt's halt nun mal auch, ne, dann kann es schon sein, dass der Tag nicht ganz so optimal läuft. Weil dann bin ich ständig auch auf der Suche. Weil man fühlt sich einfach schlapp, wenn man keinen Zucker mehr intus hat. Und dann ist man die ganze Zeit am Gucken, oh, was könnte ich jetzt essen? Worauf habe ich denn Bock? Und sonst wie was. Das habe ich tatsächlich heute noch. Aber das ist wirklich dem Diabetes zu verschulden. Also ich glaube, dass der ganz, ganz hart damit reingespielt hat. Plus natürlich auch, dass viele Sachen in der Kindheit nicht so toll gelaufen sind. Meine Eltern sind geschieden und so Sachen, ne? Mein Vater ist sehr früh verstorben, mein Opa ist kurze Zeit danach verstorben. Danach ist meine Uroma verstorben. Also innerhalb von einem halben Jahr habe ich 3 Menschen in der Familie verloren, die mir sehr am Herzen lagen. Und natürlich macht das auch was mit einem, ne? Also das war einfach, glaube ich, für diese kleine Menschenseele in dem Moment einfach viel zu viel, sodass ich irgendwie versucht habe, das Ganze zu kompensieren, weil meine Mama natürlich mit 2 Kindern alleinerziehend auch überfordert war und ja, ich irgendwie vielleicht nicht so den guten Draht zu ihr hatte, mit ihr darüber zu sprechen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir das immer für alle anderen da draußen, dass es bei denen besser ist, weil das, ja, ist, glaube ich, ganz arg wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man über alles sprechen kann und darf vor allem auch.
Hey, super heavy. Ich meine, super, super stark von dir, auch wie du mit all dem irgendwie auch den Schicksalsschlägen dann irgendwie auch ja irgendwie weitergemacht hast und dich da jetzt so rausgekämpft hast. Also es klingt echt nach sehr, sehr, sehr viel Arbeit und auch Ballast einfach, den du da mit dir rumtragen musstest, ne? Dazu passt vielleicht ein großes Thema, über das wir auch mal schon ausgiebig gesprochen haben und du sicherlich auch kennst, so das Thema Verzeihen. Sich selbst irgendwie loslassen, ja, liebevoller mit sich zu sein, loszulassen, vielleicht auch sogar von diesem einerseits bei dir dieses Essen, 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 also dieses ich lass mal Essen los, irgendwie vielleicht. Gleichzeitig bei dir natürlich noch in Kombination mit Lipödem ist natürlich auch irgendwie so eine Doppelbelastung und selbst und loslassen davon, dass du ja vielleicht auch so diese Anfälle gehabt hast und die Binge-Eating-Störung halt auch so hattest. Wie gehst du damit um? Also das mit dem Thema Verzeihen.
Also am Anfang war es super schwierig, weil man ja immer die Schuld auch ein Stück weit, eine Zeit lang habe ich es immer im Außen gesucht, dann war ich immer nur auf mich böse und sauer und habe mich dann wieder zurück, ja, getrieben quasi und getriezt und getretzt, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwann so verstanden, es bringt halt nichts, wenn ich tagelang stinkig auf mich selber bin, weil letzten Endes kann nur ich was ändern. Und es ist niemand da draußen schuld, wenn es mir gut oder schlecht geht, sondern ich selber habe das in der Hand. Und ich glaube, das, ja, war schon auch einer der Schlüsselmomente, wo ich sage, okay, da hat sich auch mein Verhalten mir gegenüber auch verändert, sodass ich jetzt halt auch einfach sagen kann, ja, mein Gott, wenn ich da mal gegessen habe, dann habe ich halt gegessen, dann ist es halt so, dann machen wir einen Haken dran. Aber ich suche nicht mehr irgendwie die Schuld irgendwo anders.
Ich finde, das ist allgemein so ein Thema. Ich weiß nicht, wie dir es damit geht, Claudi, aber vielleicht auch bei dir, Tina, das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Ich habe so das Gefühl, seitdem ich da selbstständig raus bin, klar, mit Hilfe, ne, vom Außen und sonst was, aber mir war auch irgendwann so ein Tag, wo ich sagte, ich ändere jetzt was. Ich habe es auch ohne Therapie erstmal dann irgendwann mit 25 nochmal tiefer reingegangen und es wurde seitdem dann nochmal viel besser. Aber, oder ich konnte das Thema dann verarbeiten, aber merke ich, dass ich immer so ein bisschen fast schon sauer werde, wenn Leute immer so viel jammern und alles so ins Außen verlagern, dass ich denke, what the fuck, so irgendwie, ich bin da rausgekommen, so irgendwie. Es gibt
Ja.
Menschen, die kommen mit dem schlimmsten Schicksalsschlag, machen sie irgendwie weiter. Get your fucking ass hoch, so irgendwie, und geh
Ja.
mal nach vorne, ne? Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich merke so richtig, dass mich manchmal macht mich das so richtig fuchsig, wenn Menschen alles so ins Außen verlagern.
Ja, kenne ich total. Also ich sehe das auch ganz oft bei Frauen, die zu mir kommen ins Coaching und ich kann das auch bis zu einer gewissen Art und Weise, verstehe ich das auch, denn ich war auch lange so, ja. Also ich war auch immer am Jammern, immer am Schimpfen und wie gesagt, also gefühlt war eine große Hilfestellung, nicht nur die ganzen Therapien, sondern auch mein Partner, der immer wieder gesagt hat, jetzt hör doch auf, es bringt doch nichts und bist schon wieder am Schimpfen, wieder am Jammern. Das macht er heute noch, ne? Ich bin auch manchmal immer noch heute so, dass ich irgendwie über mich irgendwas aufrege und sage, Schatz, das bringt überhaupt nichts. Spar dir die Energie und steck sie woanders rein. Ich so, verdammt, das regt mich jetzt auf. Ne? Und man muss ja auch die Emotionen mal zulassen können, so ist es ja nicht. Aber die Schuld im Außen zu suchen oder immer nur zu schimpfen und zu jammern, aber nichts zu tun, ist ja wie wenn du wie heißt der blöde Spruch, am Flughafen stehst und auf dem Schiff wartest oder andersrum, am Hafen stehst und auf dem Flugzeug wartest oder wie auch immer, ist scheiße, es ist einfach scheiße, ja. Und ich sage zu meinen Coaches immer, Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf zu jammern, akzeptierst deine Situation und bist einfach glücklich, dann ist es so, wie es ist, oder aber du änderst was. Du handelst. Du tust das, was nötig ist, damit es dir besser geht. Und mehr Wege gibt's nicht. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Es wird nicht der Messias kommen, es wird nicht der Retter kommen, es kommt auch kein Prinz auf dem weißen Pferd. Das gibt's alles nicht, ja? Und ich sage immer, Leute, ihr müsst aufhören, euch gegenseitig irgendwie runterzumachen und schlecht zu machen und allgemein sich selber schlecht zu machen und sich den eigenen Wert noch absprechen. Also ich habe echt manchmal Frauen, wo ich sage, Himmel, Herrgott, jetzt schimpft sie schon wieder über sich. Es gibt's doch nicht. Ja, ich soll immer mal zufrieden sein. Schau mal, ich habe Frauen, die haben 10 Kilo nehmen 10 Kilo bei mir ab und sind immer noch unzufrieden und schimpfen und sagen, ja, aber erst mit Gewicht XY bin ich da an meinem Ziel und da fehlt noch so viel, bla bla bla. Sag ich ganz ehrlich, dieses scheiß Ding auf der Waage, diese behinderte Zahl, Entschuldigung, aber da werde ich so emotional, ich hasse es. Die sagt gar nichts über dich. Die sagt nicht, bist du gesund? Die sagt nicht, wie ist dein Tag? Die sagt nicht, scheint die Sonne? Die sagt nicht, bist du sportlich? Die sagt dir gar nichts. Das ist eine scheiß verfickte Momentaufnahme. Entschuldigung, es ist zum Kotzen. Ich drehe da immer schon so durch und vor allem Leute mit Lipödem, ganz ehrlich. Ich habe so oft Frauen im Coaching, die sagen, ja, ich habe mal 60 Kilo gewogen, aber da hatte ich halt noch kein Lipödem, wo ich mir denke, du hast dir gerade eben die Antwort gegeben. Du kannst jetzt, auch wenn du 100, 110 Kilo hast, kannst du wieder abnehmen. Ja, aber du wirst nie wieder auf 60 Kilo kommen. Und verdammt nochmal, sei doch zufrieden, wenn du mit 60 Jahren oder mit 55 Jahren, bei mir sind viele zwischen 45 und 55, wenn du normales Gewicht hast, du musst doch keine 50 Kilo mehr wiegen. Wer tut denn das? Also gibt's schon welche, aber ob die dann gesünder sind und ob die sich wohler fühlen, ist ja wieder eine andere Frage, ne? Also, ich sage immer Hilfe. Und wenn dann Leute zu mir kommen, die weniger wiegen wie ich, dann denke ich immer, ach schön, hätte ich auch gern. Warum jammert die jetzt? Weißt du, wie ich meine? Also ich kann einfach mit dieser Zahl auf der Waage nichts mehr anfangen. Es ist für mich einfach so ein absolut rotes Tuch und ich stelle mich auch äußerst ungern auf die Waage, weil ich will mir mein Leben nicht von der Waage bestimmen lassen. Was soll das? Das ist nur eine Momentaufnahme. Und gerade mit Lipödem oder mit Lymphödem, Leute, wir haben so krasse Gewichtsschwankungen, einfach aufgrund von Wassereinlagerungen, die einfach krankheitsbedingt sind. Also scheiß doch drauf, ob das jetzt mal ein Kilo mehr oder weniger ist. Es geht doch ums Wohlfühlen. Es geht doch um Lebensqualität. Es geht um Lebensfreude. Es geht um Beweglichkeit. Es geht um so viel mehr als um diese blöde Zahl auf der Waage, nur wenn man die vor zig Jahren mal hatte. Ich werde auch keine 70 Kilo mehr wiegen. Und muss ich auch nicht. Wer sagt es? Ich hatte 70 Kilo, ich habe mich auch nicht besser gefühlt. Bringt gar nichts.
Total, also dieses Wagenthema, das ist für mich auch so ein rotes Tuch. Also ich weiß auch nicht, was ich wiege und ich will mich auch nicht draufstellen. Ich will es auch nicht wissen. Es ist einfach nicht, ja, es bringt einen meist nicht weiter. Aber ich kenne auch dieses, dass man sich dann da so reinfallen lässt und so die ganze Welt dafür verantwortlich macht und irgendwann muss man aber halt wieder aktiv werden und sagen, ich kann jetzt was machen. Und das ist auch das Coole, dass man selber was machen kann und nicht, ja, man ist halt auf nichts anderes angewiesen, außer auf sich selber im Prinzip. Also klar, mit
Ja.
Unterstützung von anderen, aber man kann halt selber was machen. Caro, du wolltest auch
Ja.
irgendwas sagen.
Nee, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass das Wagenthema bei uns auch schon ein Thema war. Ich hatte das letzte Mal tatsächlich eine Erfahrung damit gemacht. Und zwar war ich bei Daniela für diese Stoffwechselanamnese. Und da bin ich auf die Waage gestiegen und ihre Arzthelferin meinte noch irgendwie so, ja, wie viel wiegst du, wie groß bist du? Und ich so, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ich bin seit 5 Jahren nicht mal auf die Waage gestiegen, weil ich möchte es anhand meines Wohlbefindens einfach halt wirklich machen, ne? Oder ja, nicht so drauf eingehen. Und dann haben wir es aber irgendwie verbaselt und dann stand ich drauf und habe es dann doch gesehen und dachte erst schon kurz so, oh Gott, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit jetzt um? Und jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so tragisch. Also ich habe das, ob ich wollte oder nicht, irgendwie so ein bisschen bekämpfen müssen. Verstehe aber maximal den Punkt, dass man es auch einfach nicht braucht, um zu wissen, wie es einem geht. Also
Ja.
das muss ich halt wirklich auch sagen. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen froh, dass es irgendwie passiert ist, weil ich dadurch so dieses rote Tuch so ein bisschen weggenommen habe. Es war gar nicht so dramatisch für mich, weil ich hatte davor wirklich auch sehr dolle Angst die ganze Zeit. Verstehe es aber total und man muss das auch einfach nicht machen. Man kann die Waage einfach meiden, wenn man möchte. Und man kann auch Ärzte oder sonst was fragen, könnt ihr da ein Tuch drüber legen? Ich möchte das nicht sehen.
Ist bei mir auch schon mal in die Hose gegangen. Ich habe auch gesagt, ich will es nicht wissen. Und dann hat die Person auch gesagt und dachte mir, ja, danke. Also zum Thema Abnehmen ist natürlich das Gewicht schon irgendwo auch wichtig. Ja, und gerade bei den Lipödem-Betroffenen, die dann einen gewissen BMI brauchen, um vielleicht auch in die OP zu gehen, ist es natürlich wichtig, dass wenn wir gemeinsam starten, auch irgendwo ein Gewicht haben und auch irgendwo so einen Verlauf mitkriegen. Aber es ist ganz selten, dass mal Frauen wirklich, wirklich ein krasses Problem mit der Waage haben. Die meisten, da geht das Gewicht ja auch runter, ne? Und so soll es ja auch sein. Aber wenn ich natürlich merke, jemand hat da voll den Struggle, dann gehen wir weg von der Waage und gehen wirklich nur auf Bilder, auf Maße, aufs Körpergefühl, weil es gibt einfach Frauen, bei denen ist es ein bisschen schwerer abzunehmen, ne? Gerade mit dem Lipidem ist es halt nicht so einfach, aber trotzdem muss man sich nicht an irgendwelchen Zahlen auf der Waage irgendwie festmachen, ne?
Total, ja, finde ich auch. Ich wollte noch mal fragen, weil du, noch mal, um auf das Binge-Eating zurückzukommen, weil ich da noch mal ein paar Fragen stellen wollte, weil du meintest, du bist dann, also darf ich kurz fragen, wie lange hattest du das ungefähr, bis das war mit deiner Freundin, die dich dir dann geholfen hat mit der Klinik? Wie viele Jahre waren das?
Es waren gut 10 Jahre. Also ich habe 98 habe ich die Diagnose Diabetes bekommen. Ich glaube 2012. Bisschen mehr wie 10 Jahre, kam dann auch die Essstörung raus. Also 2012 war die Diagnose vom Binge-Eating, wo ich dann auch direkt in Therapie gegangen bin und auch zweimal stationär sogar war. Ich hatte dann nochmal einen Rückfall einige Jahre später und war dann nochmal, hab mir nochmal helfen lassen. Und ich bereue die Schritte mit der Therapie und mit dem Ganzen überhaupt gar nicht. Sie haben mir definitiv den Weg mehr zu mir wieder auch gezeigt, aber sie haben mich nicht gesund gemacht in dem Sinne, ne? Also wie gesagt, das Thema Essstörung ist nach wie vor ein Ding, wo ich ganz genau merke, wenn ich mich zu wenig um mich selber kümmere, dann klopft sie an, ne? Wenn ich zu streng zu mir bin, dann klopft sie an. Ich habe vor Jahren mal ein Coaching gestartet mit einem Trainer, der mich dann auf Low Carb wieder gesetzt hat. Das ging 2 Wochen gut und dann bin ich so dermaßen wieder zurückgefallen in die Binge-Eating-Geschichte, dass ich mir gedacht habe, verdammt, was tust du eigentlich? Ja, nur weil ich ein paar Kilo abnehmen wollte und eigentlich total bescheuert. Ich bereue das so sehr, weil es einfach nicht, das war es nicht wert, ne? Und ich finde einfach, niemand muss sich in irgendeine Richtung kasteien, was das Thema Ernährung angeht und auch beim Lipidem. Es gibt nicht die Lipidem-Ernährung. Es gibt viele Dinge, die muss man beachten. Ja, kann man beachten, damit es einem besser geht. Aber so Sachen wie auf irgendwas ganz hardcore zu verzichten, wenn man selber sich dadurch so sehr stresst und unter Druck setzt, funktioniert nicht. Kann nie bei niemandem funktionieren. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe ja auch mit vielen zu tun, die irgendwie in Wettkampfrichtung oder so gehen, ne? Man ist ja mit vielen Coaches auch so ein bisschen in Verbindung. Die sagen alle, die sind essgestört. Alle. Ich kenne keinen einzigen, der auf Wettkämpfe geht, der keine Essstörung hat. Und ich finde allein das ist super erschreckend, weil das sind genau die Menschen, wo man ja aufschaut und denkt, boah, geil, die ernährt sich voll gesund und boah, die macht alles und boah, der Körper, mega. Und dann erfährt man aber im Hintenrum, dass es alles nicht so rosig ist und dass die Person übelste Probleme mit Essen hat. Und sobald der Wettkampf vorbei ist, wird gefressen. Und das ist dann die nächste Frage. Ist das denn ein gesundes Verhalten? Muss das sein? Muss man sich das antun? Wenn man damit Geld verdient, okay, bleibt dann vielleicht nichts anderes übrig. Aber auf Lebzeiten kann man das wahrscheinlich auch nicht machen.
Nee, null. Ah ja, krass. 10 Jahre hast du auch damit gelebt. Das ist ja auch eine ziemlich lange Zeit. Und hast du zwischendrin, also hast du mal irgendwie versucht, dir Hilfe zu suchen oder hast du das einfach so hingenommen? Oder ich meine, der Leidensdruck, also was du von erzählt hast, hattest du ja auch einen ziemlich hohen Leidensdruck.
Ja. Also das Gute ist, ich habe tatsächlich nie Probleme gehabt, einen Partner zu finden, egal wie ich ausgeschaut habe. Das hat mich, komischerweise habe ich nie Probleme damit gehabt. Sonst hätte ich vielleicht mir schon früher irgendwie Gedanken gemacht, was ich ändern muss oder so. Und ich habe ja auch immer wieder in dieser Zeit, also ich habe eigentlich mit 12 Jahren, also sprich mit 11 Jahren habe ich den Diabetes bekommen, mit 12 Jahren, deswegen so 10 Jahre hat es gedauert, bis die Essstörung rauskam. Mit 12 habe ich meine erste Diät gemacht. So. Und die bestand daraus, dass ich 2 Wochen lang nur Instant Cappuccino getrunken habe und irgendwann mal gedacht habe, oh ja, so ein halber Apfel würde gehen. Und es hat mich so geekelt, dieser halbe Apfel, dass ich gedacht habe, oha, das musst du aufpassen, das geht gerade irgendwie voll in die falsche Richtung. Also da war ich eigentlich so kurz in Richtung Magersucht fast schon gerutscht, ne? Und dann ging es aber in die andere Richtung und dann habe ich alles, was ich damals abgenommen habe, auch wieder ratzfatz zugenommen. Also ich habe zigmal in meinem Leben 10, 20, 30, fast 40 Kilo rauf, runter. Also so alle paar Monate war das so bei mir Standard. Deswegen habe ich immer gedacht, naja, ich schaff's wieder, irgendwie schaffe ich es doch wieder. Ich habe es doch schon so oft geschafft, ne? Das war für mich einfach irgendwie normal. Und jeder, wo mich gesehen hat, wusste, naja, einmal hat sie halt 100 Kilo und einmal hat sie halt 70 Kilo, ne? Das war halt irgendwie so voll normal. Und ich habe lange das nicht verstanden, dass das nicht normal ist. Woher auch? Für mich war es halt so der tägliche Kampf im Endeffekt auch.
Boah, das ist auch krass, dass dann auch das Außen da halt so, halt, ja, mal fragen, was da los. Einfach nur, ah ja, das ist ja, das kennen wir ja schon, das hat sie ja schon die ganze Zeit
Ja.
gemacht, ah krass. Und, aber bei dir kam der Leidensdruck dann erst so hoch, als du dann sozusagen da mit deiner Freundin auch drüber gesprochen hast, was du vorhin erzählt hast.
Ja, weil sie hat das eigentlich als erstes so erkannt und hat mich dann auch wirklich zu ihrem Arzt geschleppt, der dann quasi die Reha und auch die Klinik mit an den Start gebracht hat. Und so ging das eigentlich auch erst alles los. Und da bin ich auch echt mega dankbar für, weil wer weiß, wie das sonst geendet wäre, ne, die ganze Geschichte. Also gerade auch im Hinblick auf den Diabetes. Ich weiß nicht, ob ich noch hier sitzen würde, ob ich noch, vor allem, ob ich noch gesund wäre, weil so Sachen wie Koma und so ist halt auch nicht ohne, ne? Also der Diabetes ist schon das größte Arschloch eigentlich von den ganzen Krankheiten, die ich so habe. Ist halt am gefährlichsten, ne? Also das ist wirklich was, was lebensgefährlich ist, wenn man nicht aufpasst, ne?
Ja, total krass. Boah. Und was soll ich jetzt noch sagen? Ah ja, weil du vorhin auch gesagt hast, dass du ja auch meinst, dass das eigentlich immer so bei dir ist. Und was sind denn so deine Warnzeichen, wo du merkst, oh, jetzt kümmere ich mich gerade nicht um mich? Was machst du dann? Du hast vorhin schon gesagt, ja, morgen fange ich da einfach wieder neu an. Aber was sind so deine Warnzeichen und was machst du dann, wenn du merkst, oh, das Binge-Eating oder die Essstörung, die schleicht sich gerade wieder hier nach vorne?
Also manchmal merke ich es tatsächlich und es gibt aber auch Situationen, wo ich es nicht merke oder wo ich es erfolgreich verdränge und dann denke, ach ja, egal, wenn es dann so ist, dann ist er halt, ne, so quasi. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich habe meine Triggerpunkte schon so ein bisschen, ich erkenne sie relativ gut, aber ich kann natürlich auch nicht immer alles beeinflussen, ne? Also so Sachen wie jetzt jemand sagt einen Termin ab oder keine Ahnung, auch die Geschichten, die ich so als Lipidem-Coach manchmal mitkriege, sind auch nicht immer alle einfach und ohne. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich lasse das alles hier rein und drüben wieder raus, ne? Das sind natürlich auch viele Dinge, die mich auch beschäftigen, die glaube ich, ganz normal, das ist menschlich, oder? Dass man sich Gedanken macht und denkt, ach Mensch, wie könnte man denn da anders rangehen? Wie könnte man da noch helfen? Was könnte man denn noch tun, ne? Oder so. Das macht schon auch was mit einem und da merke ich natürlich auch, wenn ich mehr Stress auch habe, ne, oder wenn ich die Dinge, die ich gerne mache, nicht machen kann, weil eben zu viele andere Sachen da sind, die mir gar keinen Spaß machen. Das merke ich ganz, ganz doll, wenn ich irgendwelche Sachen machen muss. Ach, mir fällt gerade gar nichts ein. Doch, Rechnungen ausdrucken und Kontoauszüge und Scheiß. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Ich hätte gern jemand, wo das für mich macht. Also freiwillig gerne einfach melden. Nein, Spaß. Also ich hasse sowas und da merke ich einfach, wie sich innerlich alles sträubt. Und das kann ich tatsächlich auch nicht an jedem Tag machen. Da muss ich wirklich einen guten Tag haben, einen stabilen Tag haben, wo ich sage, ja, wo ich morgen schon aufstehe und sage, heute gehen wir die Rechnungen an. Dann ist es gut. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich brauche die Rechnungen, dann denke ich mir so, nee, ich will heute nicht. Und dann kommt so das trotzige Kind und sagt, dann will ich erstmal Schokolade. Ne? Und dann geht es eigentlich meistens so los. Klingt vielleicht alles ein bisschen lustig, aber es ist dann manchmal ist nicht lustig. Ne? Es ist dann wirklich so, dass ich mir denke, oh Mann, scheiße, verdammt, heute war nicht der perfekte Tag, heute ist Kacke, heute hacken wir ab, morgen machen wir es besser. Und das mache ich eigentlich schon lange, dass ich wirklich den Tag dann, der ist dann fertig und dann gehen wir morgen neu.
Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Art und Weise, damit umzugehen. Also dieses Morgen fange ich nochmal neu an, weil wenn man sich dann, wie du vorhin auch gesagt hast, sich selber fertig macht, dann kommt man ja keinen Schritt weiter. Also das bringt ja nichts.
Nee.
Carol, du wolltest irgendwas sagen. Ich habe gesehen, wie dein Mikrofon Stummschaltung verschwunden ist.
Ja, nee, ich wollte auch nur sagen, man endet halt nur in diesem Teufelskreis und wieder Selbstwert und macht sich klein und fühlt sich blöd und warum habe ich es wieder nicht geschafft, ne? Das kennen wir ja alle.
Ja.
Ich wollte nur gerade sagen, vielleicht so mit dem Blick auf die Uhr, dass wir uns so einer letzten Frage widmen. Ich weiß nicht, Claudi, hast du noch was im Petto, wo du sagst, das ist so die letzte Frage, die du nochmal stellen magst?
Nee,
Oder?
das war das mit dem, wie es heute ist.
Ja,
Das finde ich immer
okay, gut.
spannend.
Ja, top. Alright. Dann lasst uns doch vielleicht nochmal drüber sprechen, irgendwie so eine, ich finde es immer ganz gut, wenn man vielleicht irgendwie so drei, vier Punkte, die du irgendwie draußen den Hörern vielleicht nochmal mitgeben kannst. So, was sind so deine, entweder so, ja, drei Hilfestellungen, ob das jetzt Lipidem, Binge-Eating, suchst du einfach aus. Aber ich glaube, das hilft immer am meisten, wenn man da rausgeht und denkt so, ach cool, das mache ich jetzt oder irgendwas Motivierendes. Das gerne raushauen, was du magst.
Ja, also was mir ganz arg geholfen hat, ist wirklich mir selber den Druck rauszunehmen. Es geht auch nicht jeden Tag perfekt, ne? Ich habe auch mal Tage, da mache ich mir mehr Druck, wo ich dann merke, oh je, jetzt ist wieder scheiße, ne? Jetzt chill mal ein bisschen so, muss ich dann echt selber mit mir sprechen. Ich glaube, dass mit sich selbst ins Gespräch gehen und immer wieder so ein Check-up zu machen, so, wie geht's mir, wie bin ich gerade da, nehme ich mich selber ernst? Das sind so Sachen, die ich heute noch ganz, ganz viel mache. Und ich versuche mich auch nicht mehr zu irgendwas zu zwingen. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich habe heute mein Krafttraining drin und mir geht's einfach nicht gut und ich weiß ganz genau, ich mache das jetzt, aber danach fühle ich mich nicht besser, beziehungsweise habe vielleicht auch noch einen Scheißtag, wo ich dann auch noch merke, kacke, ich bin heute gar nicht, kann heute gar nicht steigern, dann cut ich quasi das Krafttraining und suche mir stattdessen einen Sport, worauf ich Bock habe. Ja, einfach um mich von meinem eigenen Enttäuschen, von meinem eigenen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Scheitern so ein bisschen zu schützen, zu sagen, okay, ich weiß, heute kann ich nicht das abliefern, was ich eigentlich liefern wollen würde an einem guten Tag, also entscheide ich mich für irgendwas, was mir Spaß macht. Muss ja nicht immer Sport sein, kann auch einfach sein, keine Ahnung, ich setze mich eine halbe Stunde in die Sonne und lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Irgendwas, wo ich weiß, das tut mir in dem Moment einfach besser, als wenn ich mich jetzt dazu quäle, irgendwas zu tun, worauf ich gar keinen Bock habe. Das ist so mal eine Sache, die, glaube ich, vielen da draußen helfen könnte, weil ich weiß, dass viele sehr, sehr, sehr diszipliniert versuchen, mit sich umzugehen, aber trotzdem immer wieder daran scheitern. Und ich glaube, manchmal muss man einfach alle vier, fünf gerade sein lassen und sagen, okay, heute ist halt nicht der perfekte Tag dafür, heute mache ich halt was anderes. Hauptsache, ich tue was für mich. Ne? Und ansonsten auch, das bezieht sich eigentlich auch aufs Thema Ernährung und Co. Also nicht hergehen und sagen, ich darf abends keine Kohlenhydrate mehr essen, weil es funktioniert nicht. Es funktioniert vielleicht mal, wenn man es wirklich lebt und wirklich leben kann und damit auch keinen Stress hat, das ist alles fein. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, sobald ich anfange, mir irgendwas zu verbieten, geht's in die Hose. Es geht ein paar Tage gut, da habe ich auch die Kraft dazu und dann merke ich, wie es einfach meine Batterie leer saugt. Und das kann ich mit nichts auffüllen auf die Schnelle, wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache. Deswegen gibt's bei mir auch im Coaching keine krassen Diäten, es gibt keine Crash-Diäten, es gibt keine Saftkuren, es gibt kein Heilfasten, es gibt kein Low-Carb, kein weiß ich nicht, was es nicht alles gibt. Ne? Ich habe den ganzen Mist schon hinter mir und ich sage einfach, zum Abnehmen braucht's ein Defizit, wenn man in die Richtung gehen möchte, und zum Zunehmen braucht's natürlich das Gegenteil. Ne? Und das ist eigentlich was total easy ist, aber viele haben einfach durch diese vielen, vielen Diäten schon so einen krassen Struggle im Kopf, dass sie so viele Verbote haben und sich immer schlecht fühlen, wenn sie irgendwas essen. Und ich feiere all die Influencer, die da draußen trotzdem eine gute Figur haben und ab und zu mal zeigen, dass sie beim Bäcker ein Brötchen holen mit weiß ich nicht was für Sachen drauf. Ne? Wo ich mir denke, ja siehst du mal, kann man nämlich doch eben essen. Ne? Die essen auch nicht immer alle mega, mega gesund. Aber oftmals wird's halt so gezeigt und viele haben das im Kopf. Aber es ist nicht die Realität. Niemand schafft es, sein Leben lang clean zu essen. Muss man auch nicht. Wenn man so ein paar Dinge beachtet, dann geht's einem diesbezüglich auf jeden Fall besser. Und das sind so die Dinge, die ich ganz gern mitgeben würde an alle da draußen, die vielleicht noch so ein bisschen Struggle haben mit Essen, mit Sport. Das sind ja so die Dinge, die ja oft auch bei Essgestörten mit durchkommen. Hört auf, euch da irgendwas aufzuzwingen, sondern versucht auch so ein bisschen auf euren Körper und vor allem auf euch selbst zu hören. Ich sage immer, nehmt euch selber ernst, weil ganz ehrlich, wenn es ihr nicht tut, wenn ihr euch selber nicht ernst nehmt, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass euch irgendjemand da draußen ernst nimmt. Das funktioniert nicht.
Total. Und mit dem ganzen Clean Eating ist man ja dann auch schon fast wieder in der nächsten Essstörung, in der Orthorexie.
Ja, stimmt.
Also das ist ja auch keine Lösung. Wir wollen ja hier keine Suchtverlagerung. Ja, liebe Leute, ist es vielleicht ein schöner Abschlusssatz? Nehmt euch selber ernst. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer sehr spannenden Folge angekommen. Die Caro, möchtest du noch was sagen?
Ich habe nur eine letzte Sache noch. Und zwar hast du, Tina, total oft das Thema Lebenswert und Lebensgefühl und alles auch in den Mund genommen, was ich total schön finde. Weil ich glaube, das vielleicht auch nur so mitgebend, Es ist so viel schöner, da rauszukommen und sich wieder lebendig und gut zu fühlen, positiver zu sein, Spaß am Leben zu haben, auch mal mit einem Gläschen, mit irgendwie meiner Semmel, wie du sagst, oder einer Pasta oder was auch immer, gesellig sein zu können. Das wollte ich nur mal kurz mitgeben, weil das hast du ein paar Mal betont. Das ist bei mir sehr, sehr positiv angekommen, weil ich damit, ja, oder auch sehr viel da irgendwie wiedererkennen kann, weil ich das für mich auch genauso entdeckt habe, dass es so viel mehr wert ist, ein schönes Leben zu haben, anstatt sich da selbst zu geißeln. So, und jetzt halte ich auch die Klappe.
Das dazu vielleicht noch ganz kurz, das ist auch beim Lüppedem so, ne? Also wir können bis zu einem gewissen Maß was ändern, auch an unsere Figur ändern, aber das, was nicht änderbar ist, das müssen wir hinnehmen. Und ganz ehrlich, dadurch, dass ich die Liposuktion ja jetzt auch hinter mir habe, weiß ich, dass es nicht anders ist. Also ich persönlich muss trotzdem meinen konservativen Weg weitergehen. Ich habe überschüssige Haut, ich müsste theoretisch auch meine Beine straffen lassen, was ich im Moment aktueller Standpunkt nicht tun werde, nicht tun will, weil ich einfach keinen Bock mehr auf OP habe. Und so habe ich einfach für mich entschieden, hey, es ist doch alles okay, wie es ist. Und ich habe so das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr werde ich auch locker mir selber gegenüber. Ich habe nicht mehr so diese große Erwartung, ich muss jetzt aussehen wie XY oder ich muss so toll sein wie XY, keine Ahnung. Ich bin einfach ich und ich glaube, wenn jeder für sich selber gut sorgen würde, ohne sich mit irgendjemand anderem zu vergleichen oder besser sein zu wollen oder sonst irgendwie was, dann wird es uns allgemein wahrscheinlich allen viel, viel besser gehen. Weil ich glaube, dieses ständige Vergleichen, dieses ständige diese Erwartungshaltung, nicht nur an uns selber, sondern auch anderen gegenüber, ne? Man hat ja auch an andere oftmals viel zu hohe Erwartungen. Ich habe so viele, da spielt die Familie irgendwie verrückt, keine Ahnung. Ich immer sage, du kannst deine Eltern nicht ändern, du kannst deine Kinder nicht ändern, du akzeptierst, wie es ist, mach's Beste draus, ne? Also wir können andere Menschen nicht ändern, dass sie zu uns passen, aber wir können uns so weit anpassen, dass es uns nichts mehr ausmacht, wenn andere Menschen halt einfach so sind, wie sie sind. Ich habe das jahrelang versucht mit meiner Mama, die ändert sich auch nicht mehr. Ich mag sie, wie sie ist, ich habe es akzeptiert, es ist so, wie es ist. Sie kann nicht anders, sie kennt es nicht anders. Warum soll ich ihr Böses sein? Ich kann und will sie nicht ändern und das werde ich auch nicht schaffen. Und das muss man einfach akzeptieren, dass man bestimmte Dinge nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, dann geht es uns unterm Strich allen deutlich besser, wenn wir das verstehen.
Stichwort Kontrolle abgeben, loslassen. Ja. Aber fangen wir jetzt gar nicht an, sonst machen wir noch eine Stunde. Next time.
Ja, vielleicht gibt's ja mal irgendwann noch einen zweiten Teil, wer weiß. Also das sind beides Themen, sowohl das Lipödem als auch das Binge-Eating oder allgemein Essstörungen sind beides Themen, die in der Gesellschaft nicht wirklich so richtig akzeptiert werden, nicht wahrgenommen werden, nicht ernst genommen werden. Und das ist ja auch diese Krux an dem Ganzen, weil wir da immer auf Unverständnis stoßen, immer auf Menschen stoßen, die sagen, ach, hab dich doch nicht so, muss doch nur, ne? Ist doch so einfach. Und solange das so ist und wir nicht da irgendwie lauter werden und einfach die Leute wachrütteln und sagen, hey, es ist nicht so, wie du vielleicht gerade denkst, sondern es ist halt ganz anders, wird es halt immer schwierig sein für die Betroffenen. Und deswegen sage ich ja, wir müssen an uns selber arbeiten und nicht an unserem Umfeld. Wir dürfen Aufklärung betreiben, ja, das müssen wir auch. Aber wir können niemanden da draußen ändern. Wir können von niemandem verlangen, uns zu verstehen oder zu akzeptieren oder sonst irgendwie was. Das wird nicht passieren.
Total. Ja, so viele Themen. Das dann für Folge 2 von Binge-Eating, Lipödem und Diabetes, Essstörung, was auch immer. Wir freuen uns über eure weiteren Fragen für Folge 2 von diesem spannenden Thema. Und habe ich den Faden verloren. Scheiße. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Fuck. Ah ja, genau, das wollte ich noch sagen. Was ich bei Binge-Eating auch noch krass finde, das ist ja wieder auch so eine Erkrankung, die man von außen halt nicht sehen kann. Das ist wieder dieses, das ist, ja, jemand, der ganz, 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 ganz dünn ist und der vielleicht eine Magersucht hat, da kommt halt irgendwann jemand. Aber sowohl bei Binge-Eating oder bei Bulimie oder den ganzen Mischformen oder was auch immer oder eine atypische Anorexie, wo man es halt einfach nicht sehen kann. Die Leute leiden so still vor sich hin und die anderen kommentieren oder sagen irgendwelche dummen Sachen oder stell dich doch nichts an oder isst doch nochmal mehr oder isst doch einfach nochmal weniger. Also das ist auch nochmal ein weiteres Thema. Aber egal, wir wollten da nicht mehr reingehen. Deswegen, meine Lieben, vielen Dank, liebe Tina, dass du heute da warst. Vielen Dank, Caro, dass du heute da warst. Vielen Dank an alle süßen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kann einfach nicht Zuhörer sagen. Ich sage immer Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wie immer zugehört habt und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen mit einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin könnt ihr uns wie immer erreichen unter podcast@f-50.app oder bei Instagram oder auf unserer Website oder auch immer, wo ihr uns findet. Und ja, liebe Grüße gehen raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
Ja, so schnell geht eine Stunde vorbei und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach auch mal wieder auf der anderen Seite nur Antworten geben zu dürfen. Ich hoffe, die Folge hat dir auch gefallen und vielleicht konntest du ja so ein bisschen einen Einblick in mein Leben mit Essstörung bekommen. Ich habe schon sehr lange tatsächlich nicht mehr über das Thema Essstörung gesprochen und ich weiß, dass für viele das ein ganz, ganz großes Thema ist. Also auch hier nochmal der Aufruf, wenn du Themen damit hast, wenn du Probleme damit hast und einfach auch einen guten Umgang mit dir selber und mit dem Thema Essstörung lernen möchtest oder erlangen möchtest, dann auch da bist du natürlich richtig bei mir im Coaching. Deswegen buch dir super gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch. Lass uns reden, lass uns sprechen, welcher Weg für dich der beste ist und vor allem ein hilfreicher Weg auch ist. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Woche Freitag, 19 Uhr, sehen wir uns wieder, wenn du magst. Bis dahin, mach's gut!